Der Höhepunkt des Römerbriefes soll uns heute Abend hinführen zur Verkündigung, die Bruder Karl Heinemann ausrichtet. Römer 11, 33 bis 36. Römer 11, 33 bis 36. O welch eine Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn, zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr, in diesem Wort hat jedes Menschenleben Platz. Ist die Beschreibung alles unseres Daseins. Du gibst Antwort auf die Frage, woher wir kommen. Du gibst Antwort auf die Frage, wo wir sind. Und du gibst Antwort auf die Frage, wohin es geht. Von dir, durch dich, zu dir ist das ganze All. Herr Jesus, ich möchte das immer wieder ummünzen in kleine Münze. Da, wo mir es dreckig geht, wo ich Schwierigkeiten habe, wo ich nicht mit fertig werde mit bestimmten Dingen, wo ich auf einmal denke, warum jetzt auch noch das? Ich möchte das ummünzen in kleine Münze, in kleine Schritte und in kleine Glaubenserfahrungen, die so wichtig sind. Dass ich von dir komme, dass ich durch dich und um deinetwillen bin und dass mein Leben und dass der ganzen Welt, aller Menschen, aller Völker, aller Rassen, aller Zeiten, die Großen und die Kleinen, die im Osten und im Westen, im Norden und im Süden, die vergangenen und die kommenden Geschlechter, dass das alles einmal bei dir endet. Zu dir hin. Dass jede Zunge bekennen muss, dass du Christus der Herr bist. Und alle dir die Ehre geben. Herr Jesus, ich möchte das immer wieder ummünzen in kleine, kleine Alltagsschritte und dort damit leben, was das hier heißt. Hilf du mir und hilf uns allen, unsere Krankheiten, Not und die Defizite und die Enttäuschung und alles, was in unserem Leben passiert, hier einzuordnen, darunter zu sehen, von dir, durch dich, zu dir. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses wunderbare Wort, den Höhepunkt des Römerbriefes, der auch uns gilt. Nun segne diese Stunde und unseren Bruder, der dein Wort ausrichtet. Amen.
Ich grüße zunächst alle die, die auch heute Abend von auswärts dazugekommen sind. Wir haben ja hier in diesen Tagen eine Seniorenkonferenz und beschäftigen uns mit einem herrlichen Thema. Der Reichtum Gottes, Gottes Herrlichkeit und unsere Teilhabe daran. Das wird auch in diesem Text angesprochen. Es werden allerdings auch gewaltige Gegensätze deutlich, und die möchte ich in dem Thema von heute Abend formulieren. Unsere Armut, unser Unvermögen, Gottes Reichtum und sein herrliches Vermögen. Kann es größere Gegensätze geben? Aber genau diese Gegensätze sollen auch bipolar gesehen werden, und diese beiden Pole können eine gewaltige Spannung mit geistlicher Effizienz bewirken. Das wünschen wir uns, das hat auch unser Bruder Messinger betont. Gott möchte seinen Reichtum uns vermitteln. Und er hat alles getan, alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Wir haben also ein herrliches Konto, das uns in der Bibel dargestellt wird, quasi einem Bankauszug vergleichbar, aber viel herrlicher noch. Eine Bedingung, nämlich, dass wir wissen, wie wir über einen Auszug an das Geld herankommen, an diesen Reichtum. Und hier ist auch von Weisheit und Erkenntnis die Rede, die die Tiefen der Herrlichkeit Gottes erschließen will. Und dann andererseits wieder, ja, wie unausforschlich sind seine Gerichte, unausspürbar seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitarbeiter bzw. Ratgeber gewesen? Da müssen wir uns wieder bescheiden. Ich möchte zunächst auf den Begriff der geistlichen Armut eingehen, so wie es der Herr Jesus in der Bergpredigt verkündigt, Matthäus Kapitel 5. Es ist zwar ein Wort nicht direkt an die Gemeinde gerichtet, aber gilt doch allen Glaubenden. Nämlich, selig sind die im Geiste Armen oder geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihrer. Nicht die geistig Minderbemittelten, nicht die geistig Beschränkten, die praktisch Bildbaren nur sind damit gemeint. Es gibt Missverständnisse, auch in der Theologie. Man meint oft nur die Sozialarmen, die Ausgegrenzten, die am Rande des Existenzminimums leben, sind arme Menschen. Aber auf materieller Ebene. Und da kann es Menschen geben, die den gewaltigen Reichtum Gottes kennen, erkennen, für sie in Anspruch nehmen und reicher sind als die materiell Reichen in dieser Welt. Also das, was da geschrieben steht, kann man eben nur durch den Geist Gottes erfahren, erspüren und ganz konkret erleben durch die Kraft des Geistes. Ich werde den Begriff der Armut im weiteren Sinne nachher noch benutzen, um dann die Herrlichkeit Gottes aufzeigen zu können. Und ich möchte das nicht nur bezeugen, sondern mein Gebet ist, und damit rechne ich, dass jeder heute Abend etwas von diesem Reichtum der Herrlichkeit Gottes erfährt. Es gibt eine Kontraststelle in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 17. Da muss der erhöhte Herr in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea sagen, du sprichst, ich bin reich, ich habe gar satt, ich habe alles und weißt nicht, dass du arm, blind und bloß bist. Das ist eine eigenartige Sache. Letztlich kann nur der erhöhte Herr feststellen, ob wir geistlich arm oder reich sind. Ich bin der Meinung, dass wir uns in unserer Subjektivität oft verschätzen. Hier heißt es ja nicht, der Herr sagt, du bist reich, sondern du sprichst, du bist reich. Die haben also nach außen verbal bekundet, wir sind reich, wir haben alles. Ich würde Sie jetzt ja gern mal fragen, wen Sie da eingruppieren würden. Wahrscheinlich alle anderen, nur nicht sich selbst. Liebe Geschwister, ich möchte mich jetzt einmal unter dieses Wort stellen, wenn ich nun mal versuche, aufzuzeigen, was das für Leute sind, die da meinen, sie seien geistlich reich und sind doch arm, blind und bloß. Ich möchte jetzt keinen anderen meinen, mich selbst mit hineinnehmen, dann werden wir allerdings auch erfahren, wenn wir unsere innere Situation erkennen, die wahre geistliche Armut, dass wir dann beschenkt werden können. Denn den Reichtum Gottes ist in Begriff der herrlichen Gnade erfahren wir auch nur, wenn wir entsprechende Voraussetzungen erfüllen. Darf ich einige dieser Charakteristika mal aufführen? wenn wir alle Bibelkenntnisse im Kopf haben, haben wir eine Menge gespeichert. Und das ist wunderbar. Und dieses Wissen ist gut. Aber wenn es nur Wissen bleibt und nicht zur echten Erkenntnis führt, dann täuschen wir uns. Und ich stehe auch oft in der Gefahr, das, was ich weiß, schon für geistlichen Besitz zu nehmen. Wenn ich einen Kontoauszug habe und weiß, ich habe so viel auf der Bank, hole das Geld nicht ab, habe ich nichts von dem Wissen um meinen Kontostand. Das Beispiel soll das mal erläutern. Wie sind denn die Leute und sind wir, wenn wir nur das Wissen im Kopf haben? Wissen bläht auf, also diese nur Gnosis, führt zur Rechthaberei, kann zum Fanatismus führen, fördert Kritiksucht und Überheblichkeit. Ich weiß das besser. Ich sehe das so. Ich habe den Eindruck, das ist ein Problem bei uns in unseren Kreisen. Hier geht es also mehr um den kognitiven Bereich und das Pendant dazu ist der emotionale Bereich. Nämlich wenn wir uns in spirituellen Erlebnissen berauschen, Begeisterung fördern, die aus der Seele kommt, und dann meinen, diese Erlebnisse seien das Eigentliche. Darum gilt immer wieder, dass wir uns fragen, wo liegen die Kriterien für die Beurteilung? Rein im Kognitiven oder im Emotionalen? Es ist ja interessant, dass diejenigen, die mehr verstandesmäßig ausgerichtet sind, also die Kognitiven, beim anderen genau erkennen können, wo das Emotional liegt. Und umgekehrt, die Emotionalen meinen, der das nur im Kopf hat, als Wissen, der ist ziemlich arm dran. Es gibt nur die Wahrheit, dass wir uns selber vom Geiste Gottes durchlichten und durchrichten lassen und im Geist die Wahrheit erfahren, denn der Heilige Geist, das habe ich jetzt in dieser Konferenz gesagt, wirkt immer zuerst über den Geist, der im Innersten des Herzens sitzt, und will dann das Gefühl beherrschen, den Verstand. Wir sollen wirklich auch da einen erleuchteten Verstand haben und unseren Willen prägen. Auf die Willenstypen will ich jetzt nicht eingehen, die so viel leisten, die Aktiven, die dann auch meinen, sie hätten etwas vorzuweisen. Kurzum, es ist immer die Frage, kommt es aus unserem Ich, aus dem eigenen, dem Fleischlichen, oder kommt es aus Gott? Es ist so, dass gerade im Bereich der Religiosität, auch der Christenheit, die eigene Leistung eine Rolle spielt und die wird in Matthäus 7 in den Versen 21 und 23 vom Herrn Jesus selber auch angesprochen. Dreimal sagen da die Leute, haben wir nicht wir in deinem Namen Zeichen, Wunder getan und dann werden etliche Dinge aufgeführt. Und was sagt der Herr? Ich kenne euch nicht. Eigenartig. Nur dann, wenn wir, wie ein Paulus es in der Apostelgeschichte berichtet wird, Kapitel 14, 27, 15, 12, auch zusammen mit Barnabas, so argumentieren können, wie diese beiden Gottesmänner das getan haben. Sie verkündigten, wie viel Gott getan hatte. Sie haben nicht gesagt, was wir geleistet haben. Der angeblich Reiche, die meinen, sie hätten die Fülle aller Erkenntnisse in Verbindung mit entsprechenden Erlebnissen gepachtet, sind von einem eigenartigen Sendungsbewusstsein überzeugt. Das merkt man ja gerade bei Sekten. Aber wir können oft auch so etwas entwickeln. Ein übertriebenes Sendungsbewusstsein ist immer gepaart mit versteckter oder offener Unaufrichtigkeit gegen sich selbst und auch andere. Die eigenen geistlichen Fortschritte werden bekundet und die misst man gern an der Unvollkommenheit der anderen. Ich kenne das. Dann steht man ja selber eine Etage höher. Der und der. Das führt zu einer Unbarmherzigkeit gegen Schwache und fördert damit den sogenannten Pharisäismus. Rechthaberei, Drängelei, andere zwingen in die gleichen Bahnen, übertriebene Gesetzlichkeit und damit besteht kaum die Möglichkeit, zu einem echten Dialog zu kommen. Kennen Sie solche Leute? Da kann man nicht mehr sachlich argumentieren. Da werden ganz andere Momente immer wieder ins Feld geführt. Liebe Geschwister, wir brauchen das, ein wirkliches Gespräch, damit wir um die Sache ringen, wie es etwa im sogenannten Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, deutlich wird. Da gab es gewaltige Spannungen. Gesetz und Gnade. Die aus Jerusalem kommenden, unter der Leitung des Petrus und Jakobus stehenden, gegen die, die durch den Nationenapostel allein aus Gnaden aus dieser Welt herausgeholt wurden. Und dann wunderbar, sie gingen aufeinander zu. Es gab harte Auseinandersetzungen, aber sie sprachen miteinander. Das ist da, wo man im vermeintlichen eigenen Reichtum steht, nicht möglich. Der Heilige Geist wirkt in aller Stille, sanft, aber auch klar und bestimmt. Er lässt auch einem Menschen die freie Entscheidung. Wehe also, wenn wir unsere geistliche Autorität ausnutzen und andere in unsere Auffassung hineindrängen wollen. Ein weiterer Aspekt. Es geht um den Geist der Prüfung. Wir sollen uns selbst überprüfen, prüfen, ob wir im Glauben stehen. Und wir müssen auch prüfen. Das hat nichts mit Verurteilen und Richten zu tun. Aber prüfen muss ich, ob dieser oder jener Weg recht ist, ob ich dahin gehen kann oder nicht. Das wird uns eindeutig von der Schrift her aufgegeben. Wer das nicht tut, kann zu den Arglosen gehören und die Arglosen werden verführt. Gottes Geist gibt dem anderen einen gewissen Raum, er vergewaltigt nicht. Ich kann den Geist Gottes betrüben. Ich kann ihn dämpfen. Und diejenigen, die oft in falscher Weise geistlich argumentieren, das habe ich in vielen Fällen erfahren, versuchen, die anderen quasi zu erpressen. Das hat also nichts mit dem geistlichen Reichtum zu tun, sondern es ist ein vermeintlicher Reichtum, der sich aber in der eigenen menschlichen Persönlichkeit konstituiert. Kein Widerspruch. Ich sehe das klar und da geht's lang. In der Gemeinschaft dürfen wir miteinander reden und auch um Wahrheit und Liebe vom Worte Gottes her ringen. Ich denke, das sind auch diese beiden Momente und Pole, auf die wir immer wieder hinweisen, die Wahrheit in Liebe festhalten. Und das habe ich oft immer wieder betont, wer nur die Liebe will ohne Wahrheit, gerät oft in die Sentimentalität. Und wer nur die Wahrheit will ohne Liebe, kann hart und unbarmherzig werden. Echte Demut ist eine Voraussetzung, um den Reichtum Gottes zu erfahren. der nur fromme Religiöse, der scheinfromme, es gibt ja gerade für das Ende dieses Äons die Charakteristik vom Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, Menschen, die da haben den Schein oder die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Solche lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und Paulus empfiehlt dann die Betreffenden, meide. Überheblichkeit, Schwelgen in eigenen Erfolgsmeldungen, das habe ich erlebt und jenes erfahren. Ist gut, wenn wir Zeugnis geben, aber es muss zur Ehre und zur Verherrlichung des Herrn dienen und darf nicht zur eigenen Profilierung führen. Dieses selbstbewusste und hochmütige Wesen tritt in manchen Formulierungen auf, die nicht biblisch sind. Ich will jetzt keine Einzelbeispiele da nennen, aber ich kenne auch die Gefahr, dass bei der Darstellung übertrieben wird und nicht mehr der Wahrheit entsprochen wird. Und es ist klar, wenn dieses fleischliche Wesen in die Gemeinde hineindringt, gibt es Spaltungen und Spannungen. Während der echte Geistliche, der den Reichtum Gottes erfährt, immer Tragkraft hat. Wer wirklich stark im Geist ist, auch von dem Reichtum Gottes her qualifiziert wird, kann tragen, kann mitleiden, qualifiziert nicht ab, sondern stellt sich drunter. Und das ist ein Kriterium, was ich mir selber immer wieder sagen muss. Denn der Heilige Geist mahnt zur Liebe und zur Einheit unter den Gläubigen. Ein Thema, das ich morgen habe, wenn es um den Reichtum in der Gemeinde Jesu Christi geht. Ich will es einmal bei diesen Skizzierungen belassen. Es gibt noch manche andere Symptome, Kriterien, die wir heranziehen könnten, aber das mag genügen. In dem zweiten Teil geht es nun um Armut und Reichtum, um Gottes Herrlichkeit. Und ich möchte diesen Reichtum auch noch in Beziehung setzen zu anderen Vokabeln, Begriffen, die wir ja kennen. Das sind zunächst einfach mal Skizzierungen. Sicher haben Sie das auch schon gehört, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes herrliche Möglichkeiten. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Unsere Ohnmacht darf mit der Allmacht Gottes rechnen, auch wenn es eine Macht Satans gibt. Das könnte man dazwischen noch einordnen. Unsere Schwachheit, göttliche Kraft. Unser Mangel, göttliche Fülle. Und unsere Gebrechen im weitesten Sinne, Gottes Heil. Es ist schon in der Praxis des Lebens, gerade wenn man solche Spannungen existenziell erlebt, nicht immer leicht, einerseits zuzugeben, ich kann nicht, ich habe nichts, ich besitze nichts, in mir ist nichts. Aber dann den Blick wegzurichten, von unseren Unmöglichkeiten auf die Herrlichkeit Gottes. Und wissen Sie, wer das eigentlich in einer sehr drastisch anschaulichen Weise erlebt und formuliert hat? Der Apostel Paulus in Römer 7. Nachdem er zunächst auf sich selber baute, vom Gesetz herkommend, das Gute tun wollte, es nicht vermochte, indem er den Willen Gottes praktizieren wollte, aber Schiffbruch erlitt, da musste er zum Schluss ausrufen, ich elender Mensch oder elender ich Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Haben Sie schon mal in so einer Situation gestanden? Ich kann sagen, ja. Wenn man einen solchen Zerbruch erlebt, eine solche Situation und nicht mehr aus noch ein weiß und dann Gottes Gnade triumphiert, ist das was Herrliches. Paulus gibt ja auch die Antwort. Ich danke Gott. Oder vom Griechischen, vom Wortstamm her kann man auch sagen, Gnade ist's, Gnade tut's. Und das will die Gnade in dem herrlichen Reichtum des Christus ermöglichen, dass wir aus diesem Dilemma, dieser Katastrophe, diesem Todeswesen herauskommen und Gottes Herrlichkeit erfahren. Es gibt kaum größere Gegensätze. Ich werde sie nachher noch einmal aufzeigen anhand der Schlussverse aus Römer 8. Und liebe Geschwister, hier meine ich, müssen wir immer wieder bedenken, dass Römer 7 und 8 zusammengehören. Ich habe Leute kennengelernt, die diesen Hintergrund vergessen haben. Selbstherrlich, schwärmerisch werden und quasi eine Art Sündlosigkeit propagieren. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Ich denke, bei Paulus ist das ständig im Bewusstsein gewesen. In mir nichts, aber darum in Christus alles. Wenn ich das in meinem Leben auch immer wieder praktiziere, ich habe nichts, ich kann nichts, dann kann Gottes Herrlichkeit offenbar werden. Ich brauche mich nicht seelisch zu produzieren. Der Gnade Raum geben, die uns verändert. Von dem herrlichen Reichtum der Gnade ist ja im Epheserbrief immer wieder die Rede. Möchte Gott uns das schenken, dass wir mit seiner Herrlichkeit rechnen, ihn ständig anschauen, wie es in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 heißt. Es kann allerdings nur geschehen, wenn die Voraussetzung da ist, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Diese Herrlichkeit kann keiner anschauen, der nicht den Geist der Freiheit erlebt hat. Der muss zwanghaft auf die Umstände, auf die Verhältnisse schauen. Der muss in sich schauen. Der lebt von dem Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, weil er sich ständig seelisch analysiert. Nicht zurückschauen, nicht optimistisch nach vorn schauen, sondern ihn anschauen. Und das ist die wunderbare Möglichkeit. Und da dürfen wir in dieser Spannung immer wieder die Herrlichkeit Gottes erleben. Und da möchte ich jetzt das nochmal konkretisieren an einigen dieser Spannungsmomente. Unser Thema, unsere Armut. Noch einmal, es ist die geistliche Armut, dass wir in uns selber nichts haben. Es geht nicht um die materielle Armut primär, nicht um das soziale Problem, sondern es geht um unsere innerste geistliche Verfassung. Dann dürfen wir nach Epheser 3, Vers 8 damit rechnen, dass Gottes unausforschlicher Reichtum uns zuteil wird. Unausforschlicher Reichtum. Und wir haben es in diesen Tagen schon gehört. Kolosser 2, Vers 3. In Christus Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Denn er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Da kommt der Blick weg von uns, hin zu ihm, hinauf, da wo unser Politeuma ist, unsere eigentliche Heimat, unser Bürgertum. Das kann nur der Geist Gottes immer wieder bewirken. Die Gottesmänner, die in Vollmacht Gemeinde haben, bauen helfen, haben alle diese innere Armut, die totale Leere oder wie man das bezeichnen will, erfahren. Ich nenne Nummer 1 zum Beispiel Chambers, ein bekannter Mann, der ist persönlich in einem totalen psychischen Zusammenbruch gewesen und hat dann die Herrlichkeit Gottes erfahren. Ähnlich wie ein Paulus. Bitte, das muss jetzt keiner selber machen, damit er keine Furcht kriegt, dass er da mal in so ein Loch fällt. Das ist Gottes Angelegenheit. Das innere Erfahren der eigenen Unmöglichkeiten kann Gottes Herrlichkeit offenbaren. Beim reichen Jüngling war es ja so, dass der Reichtum, der äußere Reichtum, Immobilien, Finanzen, das Hindernis waren für die Nachfolge Jesu. Und als er von dannen zieht, traurig, als der Herr ihm sagte, verkaufe das alles und folge mir nach, und die Jünger entsetzt sind, wer kann denn dann errettet werden, selig werden? Und welche Antwort gibt denn da der Herr? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist die Antwort. Ich wünsche, dass allen, die in ausweglose Situationen kommen, ob in Geldprobleme oder sonstige Schwierigkeiten, ich mache allen Mut. Ich weiß nicht, die Haustechter, die demnächst irgendwo einen Beruf antreten werden, das wird nicht immer sofort Glanz und Gloria sein. Bitte nehmt mit hinein, unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Gelegenheiten. Da, wo wir nichts können, Wissen haben, kann Gott auf den Plan treten. Ach, ich habe das so oft erfahren, ich will mal ein Beispiel weitergeben. Ich habe hier in dieser Freizeit jemanden, der mit mir studiert hat, und ich habe die Betreffende über 40 Jahre nicht mehr gesehen. Insofern war es eine Überraschung, als sie auf mich zukam. Während des Examens in Pädagogik kriegte ich mit, wie da zwei Studenten herauskamen. Es war eine Gruppenprüfung. Sowas hat er mich gefragt, der Professor. Es war ja schlimm. Keiner wusste eine Antwort. Und dann haben sie das erzählt und haben auch die Antwort weitergegeben. Ich kriege das so am Rande mit. Komme ein oder zwei Tage später auch in die Prüfung und dasselbe fragt dieser Professor. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber von daher wusste ich das. Konnte ihm das sagen? Ach, Herr Heinemann, Sie sind ja auch hier mitverantwortlich für die Studentengemeinde, und dann wollte er mich so ein bisschen auf die fromme Weise in eine Richtung drängen. Er kam mir also sehr entgegen, nicht nur, weil ich mit ihm oft auch Tischtennis spielte, ja. Einfach Gottes Möglichkeiten. Das muss nicht immer so gehen. Also wenn ich faul bin, kann ich nicht damit rechnen, dass Gott mir auf einmal auf diese Art und Weise seine Herrlichkeit kundtut. Ein zweites, unser Mangel, und das hängt damit zusammen, trotz äußerem Wohlstand, unser innerer Mangel, unsere Nöte, Probleme, ob das psychischer Art ist oder im sozialen Bereich, Mangel gibt es immer wieder in unserem Leben festzustellen. Kompensieren wir doch bitte nicht dieses Problem in einer Weise, das nicht gottgemäß ist. Es geht ja immer darum, dass ich zugebe vor Gott und hier und auch vor anderen, dass ich da stehe. Und dann kann Gott diesen Mangel abhelfen. In Johannes 10, Vers 10 sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und es, so heißt es wörtlich, im Überfluss habt. Luther hat übersetzt, und volles Genüge. Das Leben, unauflösliches, herrliches Leben, wenn wir spüren, in uns ist kein Leben, geht gar nicht ums Gefühl oder Spüren. Dürfen wir damit rechnen, dass der auferstandene Herr, der sein Leben in uns hineingelegt hat, gegenwärtig ist? Und wir wollen auch nicht nur etwas vom Leben haben, wie der Pastor Wilhelm Busch das mal geschildert hat. Da kommt ein junger Mensch zu ihm, ist innerlich angesprochen, hatte den Eindruck, er müsste sich bekehren, sagt aber, Herr Pfarrer, wenn ich mal alt bin, mache ich das. Was? Warum? Ja, ich will erst etwas vom Leben haben. Was sagt er? Etwas vom Leben? Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Das Leben, das ist in Christus. Und sogar im Überfluss. Wozu? Damit die anderen von diesem überfließenden Leben profitieren. Da, wo wir stehen. In der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Und ich denke,
Wenn da einer steht, in welcher Gemeinde auch immer, und nicht verschwindet, kann er dieses überfließende Leben denen geben, die es haben wollen. Ich habe neulich hier auch im Gespräch diese Frage mal erörtert, was machen wir, wenn eine Gemeinde tot ist? Wenn zwei oder drei da sind, sagt Böhmerle, kann Gott was Neues wirken? Und ich habe dann den Betreffenden auch gesagt, in der Offenbarung, in den Sendschreiben, steht an keiner Stelle, selbst bei Laodicea nicht, geh da raus. Da heißt es, wer ein Ohr hat zu hören und überwindet, so erfahre ich die Fülle und kann den Mangel von Gott her echt kompensiert bekommen. Mangel an Weisheit, Jakobus 1, Vers 5. Hast du Mangel an Weisheit, was dann? Bitte Gott. Laufe nicht zum Wahrsager. Bei uns in der Zeitung, große Annonce, eine Astrologin bietet ihre Dienste an. Ich habe es hier in dem kleinen Kreis erzählt, meine Frau kam jetzt aus einem Sprechzimmer einer Ärztin, da lagen Schriften aus, erschütternd. Hexenmagie wird empfohlen als Hilfe in Problemen. Yoga, all diese esoterischen Möglichkeiten. Wem Weisheit mangelt, der gehe zu unserem Herrn, dem Heiland. Er hat gesagt, er will helfen und wem Weisheit mangelt, dem will Gott schenken. Er hat es durch seine Diener als erhöhte Christus vermitteln lassen. Weißt du nicht mehr weiter, wende dich an ihn. Das ist eine ganz konkret praktische Aufforderung. Sicher dürfen wir hier und da Geschwister um Rat fragen, auch andere in bestimmten Bereichen. Wir sind nicht überall die Fachleute. Aber im Geistlichen sollten wir uns immer wieder an ihn wenden. Ich mache da Mut, ich habe das immer wieder auch erfahren, wenn ich nicht weiter wusste, Gott hat wunderbare Perspektiven eröffnet. Unser Unvermögen in den verschiedensten Situationen, Paulus beschreibt das in Philipper Kapitel 4, in den Versen 12 und 13, da weist er auf Mangelsituationen hin, im persönlichen Leben. Und dann kann er bezeugen, ich vermag alles in eigener Kraft? Nein, durch den, der mich mächtig macht. Das hat dieser große Apostel immer wieder praktiziert in allen Lebenssituationen. Dabei ist die Kenntnis dieses großen Gottes, wie wir das gestern auch gehört haben von Kolosser 1, ja sehr wichtig. Wer ist denn dieser Gott? Kennen wir ihn? Und damit knüpfe ich gleich bei dem Nächsten an, wenn es um Sorge, Zweifel und Furcht geht. Das ist ein schlimmes Trio. Ich will die Rangfolge mal verändern. Zweifel, Sorge und Furcht. Beim Zweifel fängt es an. Sollte Gott gesagt haben, kümmert er sich um mich? Entsteht sehr schnell die Sorge. Und wer die Sorge nicht abgibt nach Philipper 4, Vers 6, erfährt dann, dass diese Sorgen ihn erdrücken wollen und die Folge davon sind Ängste, ist Phobie, Furcht vor ganz bestimmten Dingen. Dieses negative Trio hat eine Entsprechung. Glaube anstelle der Zweifel. Wir haben in einem Dienst gehört von unserem Bruder Otterbach, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du sollst die Herrlichkeit Gottes schauen aus Johannes Kapitel 11. wenn Gott spricht, wenn sein Wort lebendig wird, alle Verheißungen sind das Ja und das Amen in ihm, Gott zur Verherrlichung durch uns, dann dürfen wir dem Zweifel solche Verheißungen entgegensetzen. Der Glaube ist zunächst kein Gefühl, auch wenn er nichts mit den Sinnen wahrnimmt. Der Glaube stützt sich auf Gottes Wort und darf den Zweifel vertreiben. Und die Sorge muss auch weichen, denn Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7, er ist besorgt um euch oder er sorgt für euch. Weil wir diesen großen Gott haben und kennen, dürfen wir ihm dann alle Sorge abgeben. Und das, was der Furcht entgegenwirkt, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Es gibt also regelrecht einen Geist der Furcht. Also das, was die Psychologen, die Wissenschaftler mit Phobie bezeichnen, ist einfach übersetzt zunächst mal Furcht, das ist wie eine Macht. Darum hat uns Gott gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. Und die völlige Liebe ist immer stärker als die Furcht. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus, so wie das Licht, wenn es entzündet wird, die Finsternis besiegt. Möchte Gott uns das schenken, dass wir so von dieser Liebe Christi erfasst sind, von dieser Agape, dass sie unser Leben beherrscht. Heute ist es ja total anders, dass Sexus und Eros die Menschen begeistert. So eine Love-Parade in Berlin mit gewaltigen Techno-Möglichkeiten, das ist es. Ich möchte die mal im Alltag erleben, die so selig aufgeputscht nach Hause fahren, wenn sie das nicht haben. Die Liebe Gottes schenkt alles andere zu seiner Zeit, ist nicht sexualfeindlich. Reichtum in Christus, also hier kurz auch zusammengefasst, Zweifel, Sorge, Furcht dagegen, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir haben eine Perspektive, die uns diese göttlichen Möglichkeiten vermitteln möchte. Dann möchte ich noch hinweisen, und das wird den letzten Teil in Anspruch nehmen, von Römer 8 her, auch auf etwas konkret Praktisches, aber auch das Eschatologische noch mit einbeziehen. In Römer 8, in den Versen 35 bis 39, zählt der Apostel Paulus eine Übermacht der Umstände auf. Drangsal, Angst, Not, Verfolgung, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, Tod, Leben, Mächte und Gewalten. All das kann ja in unser Leben hineinwirken. Und ich wende mich nochmal an die Haustechter, die ins Leben hineingehen, in Ausbildung oder in Situationen, die sie nicht kennen. Da kommen immer unerwartete Dinge auf einen zu. Und genau an dieser Stelle will Gott seine Herrlichkeit vermitteln. Wenn ich weiß, er selber hat seine Zusagen gegeben, dass er sich um mich kümmern will. Paulus hat dann ein herrliches Siegeslied parat. Er spricht von einer großen Gewissheit, dass nichts zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Und diese Agape, diese Liebe Gottes, die nach Römer 5 schon ausgegossen ist in unsere Herzen, die will uns in dieser Liebesgemeinschaft stärken und gründen, dass wir auch zu einem solchen Ausspruch kommen können. Wer vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes? Vers 38, ich bin überzeugt, dass eben all diese Widerwärtigkeiten das nicht können. Und er weiß, das sagt er in Vers 31 zuvor, wenn Gott für uns ist, Wer oder was vermag gegen uns zu sein? Es muss uns aber immer wieder bewusst sein. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott kümmert sich nicht um uns. Aber er hat sein Wort gegeben. Er ist da, gleich wie die Umstände, Verhältnisse und Gefühle sind. Und gerade dieser Text weist dann auch hin auf das Zukünftige. Denn Tod oder Leben sind ja gewaltige Gegensätze. Auch sie vermögen den Apostel Paulus nicht aus der Gewissheit herauszubringen, dass die Liebe Gottes wirkt und ausgegossen ist. Und darum will ich zum Schluss diese Perspektiven auch noch einmal eröffnen. Ohne klare Zielsetzung im Blick auf die Herrlichkeit, die die Gemeinde einmal erfährt, wenn sie vom Glauben zum Schauen kommt, ohne die Perspektive, so muss Paulus sagen, wäre das alles hier nichts. Aber weil Jesus Christus auferstanden ist, so sagt das ja in dem herrlichen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, dürfen wir eine lebendige Hoffnung haben. Und ich habe das gestern schon erwähnt, die Gemeinde ist schon mitgekreuzigt, mitbegraben, ist schon hineinversetzt in das Himmlische. Wir sind bereits mit auferweckt. Unser Bürgertum ist dort oben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, nach Kolosser 3, Vers 3. Und nun dann, wenn er offenbar wird, sich offenbart, dann werden wir mit ihm geoffenbart werden. Dann erst beginnt die eigentliche Herrlichkeit. Wir haben, das werde ich am Samstag noch ausführen, hier vieles nur angelthaft. Aber Wesentliches, Entscheidendes. Es fehlt noch die letzte Verherrlichung. Aber wir dürfen wissen, um seines in uns wohnenden Geistes willen wird er die sterblichen Leiber lebendig machen. Und das fängt hier und da auch schon an. Die Verwandlung des Leibes ist ein Endpunkt der Erlösung. Denn er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Darum sollten wir den Blick immer wieder auf das Ziel richten. Ich habe gerade in meiner Heimat in der letzten Zeit etliche schwerkranke Gläubige mit betreuen dürfen. Und ich muss sagen, ein großes Wunder, wenn Menschen, einer krebskrank und die Frau nicht gesund, so getrost sind, im Frieden heimgehen, ist das etwas Herrliches. Und an eine andere Schwester, denke ich, hatte einen Tumor im Kopf, konnte nicht mehr operiert werden. War so gelöst, innerlich. Meine Frau und ich, wir haben nur gestaunt, als wir sie das letzte Mal sahen. Ich habe 58 Jahre hier gelebt, alles Gute gehabt, ich bin bereit zu gehen. In die Herrlichkeit hinein. Das sollte unsere Hoffnung sein. In der Gewissheit, dass dann, wenn wir hier unseren irdischen Leib abgelegt haben, die Herrlichkeit Gottes triumphiert. Ich freue mich einmal darauf, wenn wir auch als Gesamtgemeinde ohne Flecken und Runzeln ihn sehen werden. Nicht, das werden die Jungen sagen, das ist ein Thema für die alten Leute, die haben viele Flecken und Runzeln, nicht? Die Jungen noch nicht. Aber im geistlichen Bereich ist das gemeint. Da wird keine Amputation oder irgendetwas so Gewaltiges vorhanden sein, Flecken und Runzeln, die wird der Herr beseitigen. Wir dürfen uns freuen auf diese Perspektiven. Der Herr hat das zugesagt, der in uns angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollenden. Seine Gnade allein ist es, seine Zusage. Und die ganze Macht und Herrlichkeit, die diesen Herrn legitimiert, steht hinter diesen Worten. Das sind keine billigen Worte, wie sie heute die Politiker haben, die uns allerlei versprechen. Da kann ein Politiker sagen, der nicht an der Regierung war, allein, dass mein Name genannt wird, dadurch kommt der Aufschwung. Also wer das glauben mag, ich will aber nicht politisieren, Sie wissen, wen ich meine. Nun, bei Gott ist das nicht so. Wenn er uns seinen Reichtum anbietet, dürfen wir ihn erfahren, seine Herrlichkeit. Und das wünsche ich Ihnen, dass wir das auch von heute Abend mitnehmen. Ich fasse nochmal zusammen. dass Gott auf scheinbar gegensätzliche Art und Weise wirkt, ist sein Geheimnis. Und es muss so sein, weil wir von Natur aus gefallene Menschen sind. Wir haben in uns nichts der natürliche, adamitische Mensch. Der fleischliche Mensch kann Gott nicht gefallen. Aber wenn der Geist Gottes Zeugnis gibt unserem Geist, haben wir ein neues Leben und dürfen eine neue Perspektive bekommen. Dann beginnt der Reichtum Gottes sich auch in uns zu entfalten, bis hin, dass wir einmal die ganze Fülle des Reichtums konkret erleben und erfahren werden. Aber bis es dahin kommt, sollten wir uns immer wieder fragen, täuschen wir uns nicht? Steht jeder in der Gefahr, einen falschen Reichtum zu präsentieren, und dabei ist es doch, geistlich gesehen, von Gott her betrachtet, innere Armut. Der Betreffende ist arm, blind und bloß. Blind, weil er das nicht sieht. Darum brauchen wir erleuchtete Herzensaugen. Und dann will Gott aus unseren Unmöglichkeiten Gottes herrliche Möglichkeiten schenken. Unsere Verlegenheiten sollen seine Gelegenheiten sein. Und aus der Schwachheit heraus will Gottes Kraft mächtig werden. Ich zitiere hier noch ein Wort des Apostels Paulus, das der Herr ihm gab. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Aus dieser Unmöglichkeit heraus mit Gottes Möglichkeit und Kraft schenken, so dass er uns schon hier angelhaft seinen Reichtum schenkt, und dann dürfen wir den Blick auf das Ziel richten, die Verherrlichung der Gemeinde nach dem Bema Christu ohne Flecken und Runzeln. Amen. Ja. Wir wollen noch miteinander beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir auch für den Reichtum deines Wortes, und ich danke dir, dass ich nicht mich selbst zu bespiegeln brauche, sondern dich anschauen darf. Aber dass ich auch sensibel bin, da wo ich mich selber darstelle und mein Ich in den Vordergrund tritt. Ich danke dir, Herr, dass deine Erlösung bei der Wurzel ansetzt, und dass wir auch immer wieder bekennen dürfen mit Paulus: Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. So rühme ich deinen Namen, dass du uns deine Herrlichkeit schenkst in den verschiedenen Situationen des Alltagslebens, der Praxis, in Nöten, Anfechtungen und Leiden. Hab Dank, Herr, dass du immer der Herr der Lage bist, durch deine Allmacht, deinen Reichtum, deine Kraft. Ehre sei deinem Namen. Amen.